Ja, ich würde ganz gerne vorweg etwas sagen. Und zwar hat Gott mir gerade in der Lobpreiszeit einfach einen Gedanken für euch gegeben. Und zwar war das so, als wenn die Gemeinde wie so, wie soll ich das beschreiben? Es war wie so ein Hinterfleckchen. Also als wenn ihr euch fühlt, als wenn Wilhelmshaven manchmal so weit raus war, ja, so weit weg vom Puls der Zeit und so. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, als wenn Gott auf diese Gemeinde sieht und sagt, ihr seid genau am Puls der Zeit. Ihr seid genau da, wo ich euch haben möchte. Und ich habe etwas mit euch vor. Und das war irgendwie so ein schöner Gedanke, diese Gemeinde zu sehen, wie Gott auf diese Gemeinde guckt und wie sehr Gott diese Gemeinde liebt. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier predigen darf. Und ich identifiziere mich irgendwie auch so mit eurer Gemeinde, weil unsere Gemeinde ist euch sehr ähnlich. Und das finde ich total schön. Ich bin heute hier, weil Gott mich tatsächlich geschickt hat, euch ein Wort zu bringen. Und das hatte ich so auch noch nicht. Ihr seid die erste Gastgemeinde, in der ich reden darf. Und es ist wirklich so, dass ich für meine Gemeinde eine Predigt vorbereitet habe. Und Gott hat mir 3 Wochen, nachdem ich die gehalten habe, gesagt, predige diese Predigt in Wilhelmshaven. Und ich dachte erstmal, okay, dann habe ich Rita angeschrieben, weil die kenne ich von hier. Und habe gesagt, okay Rita, was denkst du darüber? Ich habe ihr kurz geschildert, worum es geht und habe gesagt, bete doch erstmal mit deinem Team, was du davon hältst. Vielleicht habe ich mich verhört, aber sie haben es bestätigt. Und deswegen bin ich heute Morgen hier. Die Predigt für euch wird herausfordernd. Es ist nicht unbedingt eine Predigt, die die Seele schmeichelt, eine Predigt, nachdem man denkt, wow, super, sondern sie fordert dich eher heraus, Gott fordert dich heute raus. Und ich möchte nicht, dass du denkst, dass ich will euch nicht auf den Schlips treten, ich will euch gar nicht sagen, wie ihr was machen sollt, aber ich möchte, dass ihr heute euer Herz öffnet und dass ihr Gott reden lasst, dass ihr den Geist Gottes wirken lasst. Und deswegen würde ich gerne noch einmal beten, dass Gott meine Zunge leitet, dass Gott meine Worte ist und dass eure Herzen offen sind und das Gesagte von Gott ganz persönlich nimmt, weil heute spreche ich nicht einfach als Gast hier, sondern heute hat Gott mich geschickt, euch etwas zu geben. Und lasst uns dafür beten, dass das genau Frucht findet. Vater im Himmel, wir sind heute hier, um deinem Namen Ehre zu machen. Wir sind für dich gekommen. Wir sind vor deinen Thron gekommen und wir wollen uns beugen. Wir wollen, dass du die Herrschaft nimmst über unser Leben und über unsere Gemeinden. Egal wovon wir kommen, aus welcher Gemeinde, wir sind ein Leib. Wir sind deine Herde, wir stehen vor dir. Und ich möchte dich bitten, mach unsere Herzen weit. Und lass uns annehmen, was du sagst. Lass uns hören deine Stimme und dir folgen. Amen. Mein Thema, das ich vorbereitet habe, heißt vom Schaf zum Hirten werden. Und ich würde als erstes mit euch gerne den Psalm von König David lesen, Psalm 23, 1 bis 6. Und dort steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße um seinen Namen willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und du salbtest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang, und ich bleibe im Hause des Herrn immer da. Als ich diesen Psalm noch einmal gelesen habe, hat Gott mich an einer Stelle angehalten. Und zwar an der Stelle, du salbst mein Haupt vor den Feinden. Und ich weiß nicht warum. Ich habe in meinem Leben, auch wenn das noch nicht so weit ist, ich bin 35, habe ich 3 verschiedene Gemeindeleitungen mitgestaltet. Und am Ende wurde es oft sehr schwierig. Und ich habe leider auch einmal mitbekommen, wie sich eine Gemeinde gespalten hat. Und das macht was mit uns, das verändert unser Herz und es tut so unendlich weh. Und als ich diesen Vers gelesen habe und diese Predigt nochmal für euch vorbereitet habe, da hat Gott gesagt, diese Stelle, wo es heißt, du salbst mein Haupt im Angesicht meiner Feinde, da hat Gott ganz explizit gesagt, die Feinde sind nicht deine Gemeindemitglieder. Die Feinde ist nicht deine Gemeinde oder die Menschen, die es anders meinen als du. Die Feinde ist immer der Teufel und es ist das Reich des Satans. Und ihr seid meine Herde. Und ich werde dein Haupt neu salben für Gemeinde, Aber ich werde auch die Häupter der anderen aus der Gemeinde salben. Ihr seid Gottes auserwählte Herde und Gott möchte mit euch Gemeinde bauen. Und in euch soll es niemand Spaltung geben. Und ich weiß nicht, ob das ihn in seinem Herzen trägt, aber es war so wichtig, dass wir das nochmal sagen. Ihr seid seine Herde, ihr seid seine Familie, ihr seid eins vor Gott. König David war von Beruf Hirte gewesen. Und ich finde das so schön. Er wusste ganz genau, als er diesen Vers schrieb, was er Gott damit gewidmet hat. Und zwar hat er Gott als den Poema, das ist griechisch und bedeutet der Erzhirte, der Oberhirte, also der, der ganz oben steht. Und er hat Gott als den Erzhirten beschrieben und sich als ein Schaf. Und er erkennt an, dass Gott ein Hirte ist, der weidet und der führt, dass er ein Hirte ist, der die Seele erfrischt und dass er seinem Namen Ehre macht, indem die Schafe auf rechter Straße bleiben. Es geht also nicht darum, dass uns unbedingt immer Ehre gemacht wird, sondern ihm wird Ehre gemacht, wenn wir seinen Wegen folgen. In Zeiten des Unglücks braucht sich ein Schaf nicht zu fürchten, denn sein Stecken und Stab werden es trösten. Und es geht über den Trost hinaus, er salbt das Haupt mit Öl vom Angesicht der Feinde. Und jetzt kommt die schönste Vorstellung. Stellt euch vor, ihr seid ein Schaf. Bei uns werden die immer als sehr dumme Tiere bezeichnet, die wirklich angewiesen sind auf den Hirten. Der Lohn dafür, dass du ein Schaf bist, ist, dass dir Gutes und Barmherzigkeit folgen werden ein Leben lang. Und dass du bleiben darfst im Hause des Herrn. Und das ist der Lohn dafür, dass du ein Schaf bist. Dass du ein Wesen bist, das auf die Führung eines anderen angewiesen ist. Ich finde den Gedanken so entspannt, weil ich muss nichts sein. Was ich sein muss, ist jemand, der sich leiten lässt von Gott. Und der Lohn, den ich dafür empfange, ist, dass mir Gutes und Barmherzigkeit folgen und dass ich bleiben darf im Hause des Herrn. Und an dieser Stelle heiße ich euch willkommen in der Schafherde Gottes. Freu dich heute Morgen darüber, dass du ein Schaf sein darfst. Ich möchte euch heute auf eine Schafweide mitnehmen. Und diese Schafweide, ich mache Kindergottesdienst, deswegen sind meine Bilder manchmal ein bisschen kreativ. Diese Schafweide war etwas, wohin Gott mich mitgenommen hat, in einem Traum. Und diese Schafweide symbolisierte meine Gemeinde. Und diese Schafweide symbolisiert eure Gemeinde, weil sonst hätte ich diese Predigt hier nicht bringen sollen. Es geht also heute um eure Gemeinde. Und Jesus ging mit mir darüber spazieren und er zeigte mir verschiedene Schafe. Das erste Schaf, was ich gesehen habe, war ein Schaf, das völlig gerupft war. Dem Schaf fehlten so ein paar Locken im Fell, das war nicht mehr ganz komplett. Das wirkte echt überarbeitet, Gemeinde überarbeitet. Aber dieses Schaf stand da so am Gatter und das Einzige, was es tat, war darauf zu warten, bis der Hirte wiederkam. Dann gab es ein neues Schaf. Und das war ein richtig schönes Schaf. Das hatte richtige Fellpflege betrieben, war unglaublich stark. Es hat von Gott richtig viele Fähigkeiten bekommen. Diese Fähigkeiten waren, Gemeinde zu planen, Gemeinde zu organisieren. Es konnte richtig gut Gemeinde ja in Ordnung halten, einen Rahmen stecken für Gemeindeleben. Aber was an diesem Schaf manchmal ein bisschen schwierig war, es hat seine Pläne so gut gemacht, dass es vergessen hat, Gott zu fragen, was ist eigentlich dein Plan? Wie willst eigentlich du Gemeinde organisieren? Das nächste Schaf war ein Schaf, das extrem übergewichtig war. Dieses Schaf war so begeistert von Gott. Es war so wissbegierig. Und es hat Gott gesagt, Gott, ich möchte mehr von dir erfahren. Ich will mehr aus deinem Wort. Ich will immer mehr. Und es hat alles von Gott aufgesaugt, was es bekommen konnte. Und Gott ist ein freundlicher Geber. Er hat dem Schaf alles gegeben, was er hatte. Er hat ihm die Geisterunterscheidung gegeben. Er hat ihm Gaben gegeben. Er hat ihm Erkenntnis über das Wort gegeben. Die Gabe zur Lehre. Und dieses Schaf hat alles in sich aufgenommen und wurde immer größer und immer größer. Aber es wurde unbeweglich. Weil das, was es von Gott bekommen hat, hat es nicht weitergegeben. Es hat das für sich behalten, was Gott ihm geschenkt hat. Das nächste Schaf ist ein ganz sorgloses Schaf. Ich mag dieses Schaf sehr gerne, darin finde ich mich auch wieder. Dieses Schaf hat begriffen, dass es ist im Hause des Herrn. Und es hat die Gnade für sein Leben begriffen. Es hat verstanden, durch Jesus Christus bin ich gerettet. Und wenn ich sterbe, werde ich in die Ewigkeit gehen. Und dieses Schaf hat das Leben so genossen, dass es einfach die anderen Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht mehr gesehen hat. Sondern es hat sich um seine Sorglosigkeit gekümmert und sich gefreut. Und auf dieser Schafweide war ich mit Gott. Was mich so fasziniert hat, war, als wir auf diese Schafweide kamen, war das Gras so saftig. Das war so frisch. Wir haben jetzt den Frühling, ihr kennt alle die Wiesen. Es ist so saftig und so grün. Und in dieser Gemeinde floss ein Bach, der war so klar und so kristallend, dass jeder seine Seele daran erquicken konnte. Und wisst ihr was? Das ist eure Gemeinde, jetzt, heute und hier. Das ist das, was mir Gott am Anfang dieses Gottesdienstes gezeigt hat. Diese Gemeinde ist nicht eine Hinterweltgemeinde. Diese Gemeinde ist am Zeit der Puls, sie ist da, sie ist präsent vor Gottes Augen. Ihr steht auf einer saftigen Aue. Ist euch das schon mal aufgefallen? Habt ihr eure Gemeinde heute Morgen so gesehen, als ihr hierher gekommen seid? Gott hat euch hier eine Aue bereitet. Gott hat euch einen klaren Bach bereitet, an dem ihr eure Seele erfrischen könnt. Seid ihr mit dem Gedanken heute Morgen hierher gekommen? Seid ihr mit dem Gedanken gekommen, ich gehe zur Aue, ich erfrische meine Seele? Aber genau das ist das, wie eure Gemeinde heute Morgen hier ist. Und auf dieser Gemeinde leben all diese Schafe, über die ich heute Morgen gesprochen habe. Jeder findet sich in irgendeinem Schaf wieder. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Jedes Schaf hat eine richtig gute Charaktereigenschaft. Jedes Schaf hat von Gott etwas richtig Wertvolles geschenkt bekommen. Der eine ist stark und kann Gemeinde organisieren. Der nächste hat wirklich tief und fest verwurzelt erkannt, dass er im Hause des Herrn ist. Er hat Freude von Gott bekommen und Sorglosigkeit geschenkt bekommen. Der Nächste hat so viel Lehre von Gott bekommen, dass er am Übergewicht leidet. Jedes Schaf hat eine richtig gute Charaktereigenschaft. Und Jesus hat mich gefragt, Judith, was glaubst du, welches Schaf liebe ich wohl am meisten? Ich habe darüber nachgedacht, weil es ging ja auch um die Schafe in meiner Gemeinde, es ging ja auch um mich. Und ich dachte so nach, oh, jeder hat was Gutes. Und Gott hat gesagt, das Schaf, was ich am meisten liebe, ist das Gerupfte. Das, das mit Locken im Fell, die ihm fehlen, am Zaun steht und auf mich wartet. Und ich habe mich gefragt, okay, warum? Weil das Schaf war eigentlich nur erschöpft. Und dann hat Gott gesagt, weißt du, das Schaf wusste, ich bin in den Schwachen mächtig. Ich bin in den Schwachen mächtig. Und er hat da gewartet. Er hat nicht seine eigenen Muskeln gepumpt und seine eigenen Pläne gemacht, weil er wusste, wenn ich komme, sage ich ihm, wie ich Gemeinde haben will. Er ist nicht übergewichtig geworden. Er hat auch von mir empfangen. Aber er hat weitergegeben, was ich gegeben habe. Und deswegen ist er geistlich schlank geblieben. Er ist sorglos. Aber er weiß, dass es andere Schafe gibt, die Christus noch brauchen. Und deswegen rollt es sich nicht im Gras, sondern es steht hier und wartet, bis ich komme und ihn wieder losschicke. Und deswegen liebe ich das Gerupfte am meisten. Alle Schafe haben ihre tolle Eigenschaft. Aber das Gerupfte ist das, was auf mich wartet und bereit ist, zuzuhören, wenn ich spreche. Es gibt von Charles Jefferson aus seinem Buch Ein Hirtendienst einen Spruch, und den fand ich sehr gut. Wenn unser Lebensziel darauf gerichtet ist, Christus ähnlicher zu werden, dann müssen wir wie Hirten sein wollen. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Jesus war Hirte. Und wenn wir Christus ähnlicher sein wollen, dann müssen wir Hirten werden. Es gibt drei Bibelstellen, die ich finde, das sehr gut unterschreiben. In Johannes 13, 15 lesen wir, denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Der nächste Bibelvers steht in 1. Petrus 2, 21, denn genau dazu seid ihr berufen worden. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. In Johannes 10, 16 lesen wir, ich gebe mein Leben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich hierher führen und sie werden die übrigen meiner Stimme folgen. Und die übrigen werden meiner Stimme folgen. Und dann wird es nur noch eine Herde und nur noch einen einzigen Hirten geben. In diesen Bibelversen zeigt uns Gott ganz klar, dass er das Amt eines Hirten auf die Schafe überträgt. In Johannes 21, 15, 17, da gibt es die Geschichte, wie Petrus am Strand mit Jesus spricht. Und Jesus fragt Simon Petrus: Simon, liebst du mich? Und Jesus sagt: Ja, Herr, du weißt es. Und er sagt: Dann weide meine Lämmer. Und er wiederholt diese Frage dreimal. Wenn Gott in der Bibel Dinge wiederholt, dann unterstreicht das die Wichtigkeit, mit der Gott etwas betonen wollte. Und er fragt Simon dreimal. Wisst ihr, was an der Geschichte so schön ist? Simon hat Jesus dreimal verraten. Und dreimal gibt Jesus ihm die Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Nicht, weil Jesus die Wiedergutmachung brauchte, sondern weil Jesus wollte, dass Simons Seele heilte. Weil Simon sich schuldig gefühlt hat, dass er Jesus verraten hat. Und genau deswegen fragt er dreimal: Simon, liebst du mich? Ja, Herr, dann weide meine Lämmer. Das ist unser Auftrag, die Herde Gottes zu weiden. Petrus war Fischer und sollte jetzt Hirte werden. Aber Gott hat seinen Blick verändert. Gott hat ihm die Fähigkeiten gegeben, Menschen wie Schafe zu sehen, die umherirren und die Christus nicht kennen. Petrus war wie dieses gerupfte Schaf. Es hat auf den Hirten gewartet. Und als Jesus ihn gerufen hat, war es bereit. Und Jesus hat ihm jede Fähigkeit gegeben, ein Hirte zu werden. Du bist berufen, ein Schaf zu sein. Und es ist so wichtig, dass du als erstes die Aue kennenlernst. Es ist so wichtig, dass du auf dieses grüne Gras kommst, dass du deine Seele erfrischt. Es ist so wichtig, dass du vor Gott in die Seelsorge gehst und dass deine seelische Vergangenheit von Gott geheilt wird, dass du deine Vergangenheit tauscht am Kreuz und die Zukunft von Christus in dich hineingelegt bekommst. Es ist so wichtig, dass du diese Aue schätzen lernst. Aber dann kommt der Tag, wo Christus sagt: Jetzt folge mir nach und such die anderen Schafe, die mich noch nicht kennen, damit sie meine Stimme kennenlernen. Wenn du ein Schaf bist, das nur auf der Aue lebt, dann hast du die Hälfte verpasst. Die Hälfte deines geistlichen Lebens hast du verpasst. Schaf zu sein ist so wunderschön. Es ist so wunderschön, wenn man endlich die Gemeinde als einen Ort empfindet, wo die Seele erquickt wird. Es ist so schön. Und ich bin ganz, ganz ehrlich, es ist so schwer, wenn Gott dann sagt: Wärst du bereit, diesen wunderschönen Ort, wo deine Seele gerade geheilt ist, wärst du bereit, den vielleicht für eine Stunde zu verlassen, um jemanden von mir zu erzählen, und dann darfst du auch wieder zurückkommen? Boah, mit mir, das hat so lange gedauert. Es hat so lange gedauert. Ich war seelisch wirklich kaputt. Ich habe in meinem Leben auch viel durchgemacht, wo ich wirklich am Boden lag und wo Christus mich ganz neu erneuern musste. Und als ich endlich diese Liebe bei Gott gefunden habe, endlich in seinen Armen lag und ihm endlich alles erzählen konnte, was in meinem Leben so passiert ist, und als er angefangen hat, diese Wunden zuzumachen, das tat so gut und ich wollte nie wieder runter. Ich wollte eigentlich an diesem Bach liegen bleiben. Ich wollte ein übergewichtiges Schaf werden und ich wollte auch nicht abnehmen. Ich wollte da liegen bleiben. Ich wollte das alles für mich. Aber es stimmt, wenn wir Christus ähnlicher sein wollen, dann verändert sich unser Herz. Und auf einmal lieben wir die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich wohne in einem Brennpunkt-Stadtteil in Bremen, Bremen-Lüssum. Und um uns herum wohnen sehr viele Roma, Sinti, Bulgaren. Und manchmal ist das echt schwierig. Ich habe 4 Kinder, die dort zur Schule gehen und manchmal blutet mir als Mutter das Herz. Als mein Kind in der Grundschule war, hat es meinen Turnbeutel vergessen und ich wollte es hinterherbringen. Und er kam aus dem Gebüsch, es war gerade Pause. Und ich so: Paul, spielst du Verstecken? Er so: Nein, Mama, ich warte, bis die Pause zu Ende ist. Und ich bin nach Hause gegangen und ich habe einfach nur geweint, weil ich dachte, wie schlimm muss das für mein Kind sein. Und wir haben echt überlegt, ob wir umziehen, ob wir Bremen verlassen, weil ich nicht wollte, dass meine Kinder so geprägt werden. Und wir sind zum schönen Ostfriesland hingefahren, meine Eltern leben dort, wir haben uns dort Schulen angeguckt, wir haben uns Häuser angeguckt, wir waren bereit, Bremen zu verlassen, weil mir das so weh tat für meine Kinder. Dann hat Gott irgendwann gesagt: Judith, es gibt 2 Möglichkeiten. Du ziehst weg und ich werde dich segnen. Oder du bleibst und erkennst das als sein Missionsgebiet und ich werde dich auch segnen. Mein Mann und ich, wir haben darüber gebetet und wir haben uns entschieden zu bleiben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und ich will alles andere hinzutun. Ich habe zu Gott gesagt: Wenn ich bleibe, dann tust du hinzu. Dann baust du einen Schutz um meine Kinder auf, dann tust du hinzu. Und wir haben in unserer Gemeinde durch Gottes Gnade eine riesige Jugendarbeit gewonnen. Und meine Kinder haben in der Schule nicht viele Freunde, aber die Arche ist ein zweites Zuhause für sie geworden. Und genau das ist es. Bleibe ich auf der Aue oder bin ich bereit zu sagen, okay, Gott, ich will sein wie du. Ich verlasse für einen Moment diese Aue. Und wenn ich nicht mehr kann, wenn ich echt erschöpft bin, dann komme ich zurück und dann erquickst du meine Seele neu. Wie funktioniert das jetzt? Wie kriegen wir das hin, ein Schaf zu werden, das zum Dienen bereit ist? Das allererste, was du brauchst, ist, dass du die Stimme deines Hirten kennenlernst. Wenn du Gottes Stimme in deinem Leben nicht kennst, dann wirst du Gott nicht folgen können. Du musst lernen, Gottes Stimme in deinem Leben zu hören. Und das passiert, indem du Bibel liest und indem du dir Zeiten des Gebetes nimmst. Sonst wirst du Gott nicht kennenlernen. Es gibt ein Zitat von Ian Bones aus dem Buch Kraft durch Gebet und das würde ich gerne mit euch lesen. Beten ist geistliche Arbeit und die menschliche Natur liebt keine anstrengende geistliche Arbeit. Die menschliche Natur möchte bei günstigem Wind auf glatter See in den Himmel segeln. Aber Beten ist demütigende Arbeit. Es demütigt den Verstand und den Stolz. Es kreuzigt die Prahlerei und unterschreibt den geistlichen Bankrott. All dies ist für den Körper nur schwer zu ertragen. Und jetzt frage ich dich heute Morgen, welche Arten des Gebetes kennst du? Kennst du die Art des Gebetes, wo Gott dir sagt, Judith, das war richtig Mist. Jetzt ist es deine Aufgabe, zu dem Gemeindemitglied hinzugehen und dich zu entschuldigen. Als ich vor 2 Jahren aus einer Krise sozusagen aufgestanden bin, habe ich Gott gesagt, es gibt immer 2 Seiten und ich habe auch Dinge falsch gemacht. Zeig mir, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich entschuldigen kann, damit ich in Ordnung bringen kann. Ich will nichts Neues anfangen, wenn da noch alte Lasten sind. Und dann lief an meinem geistigen Auge so eine Filmrolle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die man so in einen Projektor einspannt und dann läuft der Film ab, so eine Filmrolle vorbei. Und auf diesen Fotos waren Bilder von Personen. Und das waren all die Personen, wo Gott mir gesagt hat, da rufst du jetzt an. Da gehst du persönlich hin, der braucht das persönlich. Und da entschuldigst du dich. Und bei manchen Leuten dachte ich, wofür muss ich mich denn entschuldigen? Ich fand, ich war im Recht. Und dann bin ich auch zu den Personen hingegangen und habe gesagt, hey, Gott hat mir gesagt, ich soll mich bei dir entschuldigen. Ich verstehe aber nicht, warum. Bitte erklär mir das, weil ich wirklich Buße tun will. Und dann haben die Leute mit mir geredet und ich habe verstanden, oha, aus meiner Sicht war das okay, aber ich habe die damit echt verletzt, weil die einfach anders ticken als ich. Und dann habe ich mich entschuldigt und wir haben gemeinsam gebetet und die Sachen waren in Ordnung gebracht. Und wenn du diese Art von Gebet noch nicht kennst, dass deine Prahlerei gekreuzigt wird, dass dein Stolz gekreuzigt wird, dann musst du an deinem Gebetsleben noch arbeiten. Weil es dazugehört, dass wir uns Gott ganz unterstellen. Und es gehört dazu, dass unsere Vergangenheit aufgeräumt ist, damit wir voll und ganz Christus dienen können. Und das ist ein echt schwerer Weg. Das tut wirklich weh manchmal. Das ist nicht angenehm und das ist nicht bequem, dauernd zu Leuten zu gehen und sich zu entschuldigen. Aber danach empfindet man so eine Freiheit. Ich bin jetzt im Gemeindedienst als Ältester eingesetzt. Und wisst ihr, was ich am meisten liebe? Egal, was irgendein Mensch über mich sagen würde, ich müsste mich dafür nicht mehr schämen, weil ich weiß, dass Gott das schon lange weiß. Und weil ich weiß, dass die Personen das auch schon lange wissen, weil ich über alles Buße getan habe. Zu mir hat in der Teenie-Zeit mal jemand gesagt, du bist wie ein offenes Buch, man kann aus dir lesen. Und damals hat mich das voll gestört, ich wollte geheimnisvoll sein. Das hat mich echt gestört. Und heute denke ich, Gott sei Dank bin ich ein offenes Buch, aus dem jeder lesen kann. Gott sei Dank, ich mag Geheimnisse nicht. Ich mag es nicht, wenn irgendwas in meiner Vergangenheit ist, womit jemand mich erpressen oder drohen könnte. Ich mag das nicht. Ich will ein offenes Buch sein. Sollen die Leute doch alles über mich wissen? Was gibt es über mich, was mir peinlich sein könnte? Ja, ich habe blöde Sachen erlebt, aber Christus hat das in Ordnung gebracht und er hat das geheilt. Und das ist eine Art, die diese Heilung und diese Prozesse sind im Gebet passiert. Weil ich gebetet habe und weil ich Gott gesagt habe, du darfst mein Herz ganz offenlegen. Erforsch jeden Winkel meines Herzens. Erforsch jeden Winkel meiner Seele. Ich möchte, dass aufgeräumt wird. Das nächste, was man machen muss, ist, dass man sich selber aufgibt. Ich weiß, das klingt sehr hart, aber es ist die Wahrheit. Gib mal deinen Job. gib mal dein ganzes Geld. Gib mal deine Kinder an schlimmen Schulen. Gib das mal in Gottes Hände. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und er tut alles hinzu. Wir haben einen jungen Mann in unserer Gemeinde, der macht unsere super Jugendarbeit. Der dreht Filme mit den Kindern, manchmal 2 Jahre lang. Und wir haben Filmfreizeiten, wo die Kinder übernachten in der Gemeinde. Und der hat einen Job, der ist furchtbar. Der Typ ist unglaublich klug und man kann sich das vorstellen, als wenn er am Fließband arbeitet. Macht er nicht. Aber so kommt ihm das vor, weil er geistig überhaupt nicht gefördert wird in diesem Job. Er verdient aber unglaublich gutes Geld in seinem Job. Und jetzt sagt er, Gott, ich hätte gerne einen anderen Job, der mich irgendwie mehr motiviert, wo man morgens hingeht und richtig Lust auf die Arbeit hat. Und Gott sagt zu ihm, weißt du was? Ich brauche das, dass dein Kopf auf deiner Arbeit nicht gefüllt wird. Ich brauche das, dass dein Kopf frei ist für die Jugendarbeit. Ich brauche das, dass ich all meine Gedanken in deinen Kopf hineinlegen kann. Und das Geld, das du dabei verdienst, das kann ich auch gebrauchen für die Gemeinde. Und das war für den echt nicht leicht. Und wir haben da echt viel drüber gebetet. Und ich war so menschlich. Ich habe ihm, bevor ich das wusste, was Gott ihm gesagt hat, habe ich gesagt, Mensch, such dir noch einen neuen Job. Dann hat er gesagt, nee, Judith, Gott braucht meinen Kopf und Gott braucht mein Geld. Der hat seinen ganzen Arbeitsplatz Gott hingegeben. Unvorstellbar, oder? Wir müssen nicht immer unseren Job aufgeben. Wir müssen nicht immer die ärmsten Schlucker sein. Aber wir sollen alles, was wir im Leben tun, unter die Herrschaft Gottes stellen. Frag mit deinem Beruf, Gott, was willst du damit anfangen? Kann ich meinen Beruf in dein Reich einbringen? Sein Beruf hat gar nichts mit Kirche oder so zu tun, aber das Geld ist gut und der Kopf ist leer. Und Gott kann genau das gebrauchen. Gib dich hin. Und das Letzte ist, dass du Gott fragst, was ist eigentlich mein Auftrag? Wo willst du mich hinsenden? Lerne Gottes Stimme kennen, kreuzige dein Ich und gib alles in Gottes Reich und frag Gott nach deinem Auftrag und erquickt dich immer wieder neu an seinen Bächen, weil sonst erleidest du einen Burnout. Erquickt dich immer wieder, nimm dir immer wieder Zeiten, wo du alleine bist mit Gott, wo du Kraft tanken kannst, wo du wieder Zuversicht bekommst und gestärkt wirst. Als ich Gott gefragt habe, Gott, was soll ich tun? Da hat Gott mir ein Bild gezeigt. Mein jüngstes Kind war, glaube ich, 4 Jahre. Da hat Gott mir gesagt, studier Theologie. Und ich dachte, boah, Gott, ich habe 4 Kinder. Ich mache ehrenamtlich Gemeindearbeit. Mein Mann arbeitet Vollzeit. Wann noch? Und wie noch? Ich habe einen Hauptschulabschluss. Ich war faul, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich dachte, Gott, ich werde niemals mehr ein Studium zugelassen. Und ich dachte erst so, vielleicht habe ich mich verhört. Aber ein Jahr später hat Gott es wieder zu mir gesagt, studier Theologie. Und dann habe ich zu Gott gesagt, okay, Gott, ich bewerbe mich mit meinen ganzen Zeugnissen. Du kennst ja meine Vergangenheit. Ich schicke da alles hin. Und wenn du die Türen aufmachst, ist so. Und wenn nicht, ist es auch fein für mich. Ich wollte gar nicht Theologie studieren. Ich habe alles hingeschickt, Gott hat die Türen aufgemacht, die Uni hat mich trotzdem angenommen, jetzt studiere ich das. Und ich habe Gott irgendwann gefragt, Gott, was ist eigentlich mein Auftrag, was willst du eigentlich mit dem Studium? Noch bin ich lange nicht am Ende, weil ich eben auch Mama bin und alles in Teilzeit mache. Und ich weiß auch noch nicht, was Gott am Ende mit mir vorhat. Aber er hat für mich, für diesen Moment gesprochen. Und das möchte ich einfach mit euch teilen. Weil wir fragen uns immer, ist es wirklich so wichtig, dass wir als Schafe in die Welt gehen? Ist es wirklich so wichtig, Menschen von Jesus zu erzählen? Ist das immer noch up to date? Ist das immer noch heute dran? Auch hier in Wilhelmshaven ist das immer noch wichtig? Und dann hat Gott mir ein Bild gezeigt und ich glaube, dass dieses Bild nicht nur für mich ist, sondern dass das eigentlich alle Christen angeht. Meine Schwester malt sehr gut und die malt immer, was ich so sehe, wenn ich das irgendwie brauche. Und das hat Gott mir gezeigt. Einen Bahnhof. Und an diesem Bahnhof gab es nur ein einziges Gleis. Es waren nicht mehrere, es gab nur eins. Und ein Zug fuhr nach links und ein Zug fuhr nach rechts. Und die letzte Aufgabe der ganzen Menschheit war, dass alle Menschen einen Platz in diesen Zügen finden. Es war zum Ende der Zeit und jeder wusste, dass mein Auftrag wird sein, zum Bahnhof zu gehen und in einen Zug zu steigen. Die Menschen kamen also alle an den Bahnhof. Aber jetzt hatten sie kein Ticket. Sie wussten auch gar nicht, dass es irgendeinen Unterschied zwischen den Zügen gab. Sie haben das gesehen, was ihr seht, 2 identische Züge. Und dann kam ein Christ auf diesen Bahnhof gelaufen, der ist mit roter Kappe. Dieser Christ kam auf den Bahnhof gelaufen und wusste ganz genau, der linke Zug fährt in die Ewigkeit und der rechte Zug fährt in die Verdammnis. Und weil er Jesus kannte, wusste er, dass Jesus ihn in den linken Zug ruft. Also ging der Christ über den Bahnhof ganz zielstrebig zu dem Zug hin. Und dann hält der Heilige Geist ihn an und sagt: Christ, guck dich mal auf diesen Bahnhof um. Und das tat der Christ. Er guckte sich um und er merkte, dass die Menschen alle dort standen und gar nicht erkannten, dass es einen Unterschied zwischen den Zügen gibt. Für sie waren die Züge identisch und sie wussten, ihre Aufgabe ist, ein Ticket zu bekommen. Und dann kam ein Marktschreier auf den Bahnhof gelaufen, das war der Teufel. Und der schmiss Fahrkarten für den rechten Zug einfach in die Luft. Kein Wort musste er sagen, nichts. Keine Werbung machen, die Menschen nicht von sich überzeugen, gar nichts. Der hat einfach nur kostenlos Fahrkarten für den rechten Zug verteilt. Und die Leute dachten alle, wow, super, da ist unsere Fahrkarte. Bückten sich, hoben die Fahrkarte auf und wollten in den Zug steigen. Und der Christ sieht das und merkt, die steigen alle in den Falschen, der geht in die Verdammnis. Und der Christ ist richtig aufgewühlt geworden und hat gesagt, Gott, warum unternimmst du denn nichts? Die heben alle die falschen Fahrkarten auf, warum passiert hier denn nichts? Die gehen alle in die Verdammnis. Der war richtig geschockt. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, Christ, fass mal in deine Jackentasche. Und dann hat der Christ Fahrkarten rausgezogen. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, weißt du was? Ich will das verhindern. Ich will, dass die Menschen den Unterschied erkennen. Aber von mir, von meiner Seite, da steht niemand. Da steht kein Marktschreier. Da steht niemanden, der Fahrkarten umsonst für den linken Zug in die Luft wirft. Da steht niemand, der den Leuten sagt, da gibt es einen Unterschied. Und der Christ war so schockiert. Ich habe in dem Moment so angefangen zu weinen. Ich musste richtig weinen, weil ich dachte, ja, genau so ist das. Ich könnte da stehen. Und dann fing ich an zu denken, oh Gott, aber ich kann gar nicht reden. Gott, ich bin gar nicht klug genug. Bibelstellen bleiben bei mir nie hängen. Ich muss die immer erst nachschlagen. Und dann hat Gott gesagt, weißt du was? Du musst nur deinen Mund aufmachen. Nur diese eine Muskelbewegung. Und ich bin deine Stimme. Und ich gebe dir die Bibelstellen zur rechten Zeit. Du musst nur den Mund öffnen und den Rest erledige ich. Ich bin deine Fähigkeit. Ich bin in den Schwachen mächtig. Und auf einmal habe ich verstanden, was Gott von mir will. Ich soll Fahrkarten verteilen. Ihr habt alle eine Fahrkarte auf eurem Platz. Hier vorne liegen noch welche. Diese Fahrkarte ist nicht für euch. Ihr habt die Fahrkarte in die Ewigkeit schon. Ihr glaubt, dass Jesus euer Retter ist. Steckt euch diese Karte ins Portemonnaie oder in eure Jackentasche. Und Gott wird euch die richtige Person zeigen, die bereit ist, diese Karte anzunehmen. Wir begehen immer den Fehler, dass wir uns einfach irgendwo hinstellen und den Menschen so überschwänglich von Jesus erzählen, dass die denken, wow, lass mich mit der Sekte in Ruhe. Ich habe auch durch peinliche Situationen gelernt, dass der Heilige Geist die Herzen der Menschen vorbereitet. Und wenn es soweit ist, dass sie offen sind für Gottes Wort, dann sendet Jesus mich dahin. Und dann kann ich eine Fahrkarte verteilen. Der Heilige Geist bereitet die Menschen vor. Und was wir tun können, ist für diese Menschen jetzt schon zu beten. Bete für deinen Stadtteil. Bete für die Schulen deiner Kinder. Bete für Wilhelmshaven. Und Gott, der Heilige Geist, bereitet ihre Herzen vor. Und dann sagt er dir, die Frau an der Ampel, die sprichst du jetzt mal an. Ich habe immer gedacht, ich war wie so ein übergefriesiges Schaf. Ich wollte auch alles gleich sofort. Und Gott hat mir irgendwann gesagt, ich schenke dir die Gabe der Heilung. Und ich dachte, wow, jetzt gehe ich zu jedem hin und heile jeden, der krank ist. Und dann war ich an einem Bahnhof und da war eine betrunkene Frau. Und bevor ich zum Bahnhof ging, auf dem Weg dahin, habe ich zu Gott gesagt, Gott, jetzt bin ich soweit. Jetzt kannst du mich einsetzen, jetzt kann ich für jeden beten. Und dann komme ich an den Bahnhof und die Frau war betrunken und die brabbelte so laut vor sich her. Und alle guckten schon. Dann hat Gott zu mir gesagt, so Judith, dann bet mal für die Frau. Boah, da waren so viele Leute, mir war das so peinlich. Und alle haben schon geguckt. Und ich stand dann da, ich so, Gott, ich hatte echt eine große Fresse. Tut mir leid, ich kann das nicht. Das ist mir echt peinlich hier, die gucken alle. Und Gott ist einfach so gnädig. Ich habe leise für diese Frau gebetet. Ich habe es mich nicht getraut, sie anzusprechen. Und Gott war so gnädig. Dann kam der Zug und ich wollte einsteigen und sie zupfte mir am Ärmel und sagte einfach nur Danke. Und ging weg. Und es war so ein krasses Erlebnis für mich, weil Gott war so gnädig. Ich hatte so ein großes Schott. Und dann war ich so eine Angsthase. Und Gott hat trotzdem erhört. weil er in den Schwachen mächtig ist. Und heute ist die Herausforderung an euch. Ihr seid auf einer Aue, eure Gemeinde ist eine Aue. Diesen Grund und Boden hat Gott geschaffen. Ihr seid nur die Mitarbeiter in seinem Werk. Ihr steht auf einer Aue und hier fließt ein Bach, an dem ihr eure Seele erquicken könnt. Und die Leute von euch, die das noch brauchen, erquickt eure Seele, nehmt das an. Lasst euch heilen von Gott. Werdet reif im Glauben. Aber die, die schon wissen, dass sie gerettet sind, die, die die Zuversicht haben, die, die schon Wort von Gott empfangen haben, gebt das ab. Die, die Fähigkeiten bekommen haben, Gemeinde zu planen, fragt nach Gottes Willen und baut Gemeinde mit. Gott braucht Schafe, die das Hirtendienst, die den Hirtenstab in die Hand nehmen und anfangen, für ihn zu dienen. Lasst uns dafür beten, dass wir das schaffen. Vater im Himmel, ich danke dir für die Gemeinde in Wilhelmshaven. Ich danke dir dafür, dass wir ein Leib sind an verschiedenen Standorten. Ich danke dir dafür, dass es Christen gibt, die den Unterschied kennen, die wissen, dass man in den linken Zug einsteigt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute den Mut gibst, dass wir unseren Mund öffnen. Ich möchte dich bitten, dass wir uns gering halten, dass wir von uns nicht immer erwarten, die tollen Redner sein zu müssen oder die, die schon so viel wissen, sondern dass wir die Gewissheit haben, als Schaf kriegen wir Gutes und Barmherzigkeit und bleiben im Hause des Herrn. Lass uns den Mut haben, Schafe zu sein, die ihren Muskel für dich bewegen. Und erfülle uns mit dem Heiligen Geist. Sprich zu uns, zeig uns die Menschen, die wir ansprechen können, deren Herzen du schon vorbereitet hast. Wir wollen uns dir hingeben heute. Amen.